des David Pascal bitten, uns aufzuklären über das Thema Israel-Palästinenser, zwei Staaten, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bitte sehr. Ja.
Ja, als ihr mir diese Aufgabe gestellt habt, Israel-Palästina, Bindestrich, zwei Staaten, ihr habt nur ein Fragezeichen gesetzt, bei mir kamen dann eben diese 10 Fragezeichen tatsächlich hoch und Schweißausbrüche. Aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal lebe ich seit bald 4 Jahren nicht mehr in Israel. Das ist etwas, was mir immer ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, über ein solch heikles Thema zu sprechen, wenn man den Kontakt nicht mehr ganz so hat. Weiß es nicht mal, wie es dir geht, noch nur schon einem halben Jahr nicht mehr dort zu leben und in Kairo zu leben. Ich bin 2012 dann definitiv von Tel Aviv nach Kairo umgezogen, weil wir gedacht haben, jetzt ist die Arabellion das Wichtigere und da drinnen zu leben. Das war das eine, das mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Das andere aber, das mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema an sich Israel, Palästina, zwei Staaten und dann dieses Fragezeichen und da kommen bei mir diese 3 und noch größere Fragezeichen. Und was soll man da sagen? Vergessen Sie es. Meine Meinung, ganz ehrlich, ist, vergessen Sie es. Zwei-Staaten-Lösung, das ist ein Ding, dem wir im Westen irgendwie und die westliche Politik, die EU-Politik, irgendwie noch nachhängt und immer noch denkt, dass das möglich sei. Währenddem, wie Monika das so wunderbar sagt, wird die Pizza einfach aufgegessen, über die verhandelt wird von der einen Seite. Und wenn Netanyahu hinsteht und einmal in einer Rede eben sagt, die Zwei-Staaten-Lösung ist, das ist unser Ziel, das muss möglich sein. Und wenn man seine Taten und Aktionen nachher sieht, dann widerspricht das dem vollkommen und völlig. Wir hatten jetzt gerade schwierigste Koalitionsverhandlungen in Israel für die neue Regierung, in dem Netanyahu auf irgendeine Art und Weise dann doch noch seine kleine Mehrheit hinbekommen hat, nachdem Lieberman mit Knalleffekt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und was geschieht am nächsten Tag, nachdem die Koalitionsverträge quasi unterschrieben sind? Die Bagger fahren auf in Ostjerusalem. Das sind Zeichen, die wissen auch die Israeli ganz genau zu deuten. Da wissen auch die Israeli, was für Zeichen das sind. Für mich gibt es eigentlich 3 Faktoren, welche eine Zwei-Staaten-Lösung verunmöglichen. Und nicht Faktoren, aber über 3 Sachen möchte ich sprechen. Es gibt die israelische Politik an sich. Es gibt die israelische Bevölkerung an sich. Es ist nicht nur die Politik, die keine Zwei-Staaten-Lösung will. Sondern das hat auch tiefe Gründe in der israelischen Bevölkerung drin. Die israelische Gesellschaft ist nicht bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung, in meinen Augen. Das ist nur mein Eindruck, den ich da schildere. Und ich sage nachher, weshalb. Und die palästinensische Politik, die tut ja auch alles, dass man ihr immer wieder vorwerfen kann, dass man ja so nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen kann, wenn die Fatah mit der Hamas nicht und dann haben die wieder in Kairo ein riesiges pompöses Abkommen, das sie schließen und ja, wir haben jetzt Reconciliation und innerhalb einer gewissen Zeit werden Wahlen stattfinden, innerpalästinensische, und dann sollte ich im Fernsehen meistens noch etwas sagen dazu, aber ich weiß jetzt schon, alles was jetzt hier gesagt wird, auch von euch palästinensischen Politikern, kann man eigentlich gleich schon wieder in den Abfalleimer schmeißen, weil das nur leere Worte sind. Beginnen wir doch beim Einfachsten in meinen Augen, das sind die israelische Politik. Kein israelischer Politiker hat doch momentan irgendeinen Anreiz, an der Situation, so wie sie ist, irgendetwas zu verändern. Für die Israeli, auf der israelischen Seite, läuft es doch mehr oder weniger gut, es gibt kaum Anschläge. Okay, wir hatten letzten Herbst eine ziemlich heiße Phase in Jerusalem, das nannte man schon die Jerusalem-Intifada. Ja, da gab es Terroranschläge, als verzweifelte Palästinenser einfach mal wie mit einem Auto oder mit einem Bagger über israelische Fußgänger gefahren sind und so Leute getötet haben. Aber ansonsten ist das Leben in Israel von relativer Sicherheit geprägt, gerade wenn man noch sieht, was rundherum geschieht. Wirtschaftlich ging es Israel gar nicht so schlecht gesamthaft, auch wenn wir diese Sozialproteste haben. Aber man ist ziemlich gut auch durch die westliche Finanzkrise durchgekommen, würde ich sagen. Weshalb soll man da als israelischer Politiker irgendetwas ändern? Wenn ich da etwas ändere als israelischer Politiker, dann setze ich mich nur dem Risiko aus, dass es am Ende doch nicht funktioniert, dass es doch wieder mehr Anschläge gibt. Und dann bin ich als israelischer Politiker subito wieder weg vom Fenster. Und wenn einer das nicht will, dann ist das Netanyahu, dass er weg ist vom Fenster. Er tut ja alles, um darin zu bleiben. Dann aber geht es sehr viel tiefer. Es geht eben wirklich in die israelische Gesellschaft, wo ich das Gefühl habe, die israelische Gesellschaft ist nicht bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung. Lassen Sie mich das ein bisschen erklären. Wenn man mit Israelis spricht, gerade in Tel Aviv, aber auch sonst draußen, dann sagt ihnen jeder, ja, ja, ich bin für eine Zwei-Staaten-Lösung. Oder ganz viele, nein, die Siedler natürlich nicht und die Siedlerpartei. Aber ja, wir sind eigentlich für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir wollen Frieden mit den Palästinensern. Wir wollen das eigentlich am liebsten so, dass wir eine Mauer, die ja schon da ist, hochziehen und die soll bitte schön bis ganz in den Himmel hochreichen, damit wir die Palästinenser nie mehr sehen und die können dann dort ihren Staat haben. Wir haben mit denen nichts zu tun. Das ist eine häufig geäußerte Haltung, die ich da höre. Und das geht dann da hinein, was Monika vorhin auch so schön gesagt hat. Die Israeli und die Palästinenser, die kennen sich teilweise auch gar nicht mehr. In Gaza ist das ganz enorm abgeschottet, aber auch wenn man in die Westbank geht oder so, ganz die Israeli gehen nicht mehr in die Westbank. Und die haben von den Palästinensern nur den Eindruck, das sind doch alles Terroristen dort, mehr oder weniger. Und die jungen Palästinenser, die lernen die Israeli erstmal kennen als Besatzungssoldaten. Und zwar als ziemlich aggressive Besatzungssoldaten. Es ist kein Zuckerschlecken, je nachdem über einen israelischen Checkpoint zu fahren. Schon gar nicht als Palästinenser. Mir wird da schon manchmal Angst und Bang, wenn die einem anschnauzen und anraunzen. Aber wenn ich dann sehe, wie eine junge israelische Checkpoint-Soldatin mit einem gestandenen Scheich auf palästinensischer Seite umgeht, dann da geht ganz vieles kaputt. Diese Haltung der israelischen Gesellschaft, dass wir das Problem eigentlich am liebsten ausblenden würden, am liebsten wäre das Problem gar nicht da, die drückte sich auch im jüngsten Wahlkampf aus. Wir hatten ja jetzt am 17. März Parlamentswahlen und damit Regierungswahlen an sich in Israel. Und der Nahostkonflikt war eigentlich kein Thema. Oder zumindest kein Top-Thema. Das ist doch eigentlich relativ erstaunlich, wenn man bedenkt, dass dieser Nahostkonflikt das ganze Leben in Israel determiniert. Es war kein Thema. Und es gab da, ich fand das sogar hoffnungsvoll, ehrlich gesagt, weil, ja, mal so, kümmert man sich eher mal um sich selbst und um Internes und um Wirtschaft und die wirtschaftliche und die soziale Ungerechtigkeit. Das war das Megathema. Und dann gab es diese Versammlung auf dem Kikar Rabin, das ist der eine Hauptplatz in Tel Aviv, da wo Rabin auch erschossen worden war damals, 10 Tage etwa vor dem vor dem Wahltermin. Und da hat sich das oppositionelle Bündnis zusammen hat zu dieser Demonstration Veranstaltung gerufen und da kamen immer mehr Menschen auf diesen Platz. Und es entstand eine hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung, welche sich kurz danach in den Umfragen darin geäußert hat, dass tatsächlich ein Regierungswechsel in Israel, eine Wahlniederlage von Netanyahu, möglich schien. Bushi Herzog, der Führer quasi der Opposition, bekam Aufwind, obwohl er selbst da gar nicht aufgetreten war, bekam Aufwind, man hatte eine Hoffnung, man hatte eine Aufbruchstimmung. Und was passierte danach? Netanyahu ist aufgewacht, erschrocken von den Umfragen, die ihm plötzlich eine mögliche Niederlage prophezeiten, trat selber auf, 2 Tage vor den Wahlen dann, auf selbem Kikar Rabin. Und was hat er gemacht in dieser ganzen Zeit? Er hat nur noch über Sicherheit gesprochen, hat den Israeli Angst eingejagt, ohne ihn würde das Land verkauft werden, ohne ihn würde das Land überrannt werden, Terroranschläge und so weiter und so fort. Hat selbst ein paar Tage, drei Tage, glaube ich, vor der Abstimmung, vor der Wahl, noch gesagt, mit mir übrigens wird es dann nie eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und was hat er gemacht? Er hat gewonnen. Und zwar mit großem Vorsprung. Uschi Herzog hatte am Ende, glaube ich, 24 Sitze und wie viel hat Netanyahu, weißt du das noch? Auf jeden Fall mit einer ganz deutlichen Marge dazwischen. Und da hat man gesehen, dass das eben doch wieder verfangen hat, seine Angstmacherei, die Angst, er hat Ängste geweckt. Und weshalb funktioniert das? Und das ist eine, soll ich das richtig sagen? Das ist etwas, dass ich das Gefühl bekommen habe, wenn man da in Israel ist, und mir ist das einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, am sogenannten Nakba Day 2011 war das. Das ist der Tag, der für die Palästinenser die große Katastrophe darstellt, die Vertreibung. Diesen Tag gedenken sie jedes Jahr. Und da war ein Incident, geschah etwas an der Nordgrenze zu Syrien. Da gibt es diese Grenze auf den Golanhöhen zu Syrien, Grenze, keine international anerkannte Grenze. Auf der anderen Seite gibt es diesen Shouting Point oder Greeting Point, da kommen die Syrer, die Palästinenser, die in Syrien leben, kommen da teilweise dahin, werden dahin gekarrt oder gelassen von den Syrern, und auf der anderen Seite können sie ihre verbliebenen Verwandten grüßen, über den Zaun hinweg. Und Assad, der Präsident von Syrien, der da schon unter großem Druck war innenpolitisch, hat gedacht, ich lasse mal ein bisschen Dampf ab und lasse palästinensische Flüchtlinge, haben ja den Flüchtlingsstatus, aus Syrien, aus Jarmuk, an diese Grenze karren, und die schicken wir jetzt einfach mal rüber. Mal schauen, was passiert. Da haben etliche dieser Flüchtlinge den Zaun gestürmt und wollten auf die israelische Seite rüber, auf die von Israel annektierte Seite rüber. Und an diesem Anlass sind wir nachher hingefahren, haben mit den Israelis gesprochen, an diesem Anlass wurde mir eines klar: Die Israeli sind sich ihrer Grenzen nicht sicher. Es ist ein ganz tiefes Gefühl, dass sich die Israeli ihrer Grenzen nicht sicher sind. Deshalb ziehen sie auch solche wahnsinnigen Mauern vielleicht hoch. Gibt ein komisches Gefühl oder ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Sie sind sich ihrer Grenzen nicht sicher und sie sehen sich damit, und das ist meine Schlussfolgerung daraus, ihrer Existenz nicht sicher. Und wenn man das nicht ist, wenn man sich seiner Grenzen nicht sicher ist und wenn man sich seiner Existenz tief drinnen nicht sicher sein kann, oder sich tief drinnen nicht sicher ist, dann führt das eben dazu, was man am Ende sieht. Dann sieht man das Wahlergebnis und dann sieht man das, was aus diesen Wahlen nachher politisch umgesetzt wird. Natürlich wird diese Angst, diese Unsicherheit propagandistisch ausgenutzt von denen, denen das nützt. Aber das ist nicht nur einfach so etwas, dass man vielleicht mit einer besseren Medienarbeit auf der anderen Seite oder so ausmerzen könnte. Das sitzt ganz tief und deshalb meine Schlussfolgerung eben, auch wenn sie vielleicht wieder ein bisschen absolut erscheint, liebe Brigitte, dann, das ist meine Schlussfolgerung, dass deshalb die israelische Gesellschaft als Ganzes nicht wirklich bereit ist, die Schritte zu tun, die zu tun wären für eine Zwei-Staaten-Lösung. Und dann kommt noch das Letzte, das ist das, was ich schon zu Beginn angetönt habe, die palästinensische Seite. Auch auf der palästinensischen Seite haben sich die Politiker oder gewisse Politkasten und teilweise auch Wirtschaftskasten ganz gut eingerichtet mit dem, was momentan läuft oder mit der Situation, wie sie ist. Ein Abbas und seine Entourage, denen fehlt es nicht an viel. Und ihren Reichtum anhäufen und so weiter, können sie auch besser in der Situation, in der es jetzt ist. Also auch die Anreize dort im Unmittelbaren sind vielleicht nicht so hoch, wie sie eigentlich sein könnten oder sein müssten. Und wenn man dann noch die Spaltung anschaut zwischen Hamas und Fatah, und was da eben geht, und diese großen Verträge, die jedes Mal wieder migraut ist, jedes Mal, das kommt in zwei Jahren oder in einem Jahr schon, bestimmt wieder, dass sie wieder nach Kairo kommen und wieder ein Reconciliation Agreement unterschreiben, und es wird wieder nichts geschehen. Und die Situation in der Westbank ist ja auch die, dass Wahlen sind versprochen, Auch wieder, wenn man nicht dort lebt, kennt man die Zeiten nicht mehr so ganz. Seit wann sind Wahlen versprochen? Du weißt ja auch schon, seit x Jahren. Also das, nur schon deine Reaktion. Eben. Seit x Jahren, das sagt ja alles aus, oder? Seit x Jahren sind Wahlen versprochen, werden nicht abgehalten und man muss ja, die Hamas würde diese Wahlen vermutlich hochgradig gewinnen. Nicht, weil die Leute die Hamas lieb haben, sondern weil die Leute von der Fatah so enttäuscht sind, von der Korruption insbesondere der Fatah enttäuscht sind. Und dann auch davon enttäuscht sind, dass das Verhandeln mit Israel ganz offensichtlich nichts bringt, denn während man verhandelt über die Pizza, wird diese Pizza eben gegessen. Und eine gegessene Pizza führt am Ende ganz sicher nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung.
Danke, Pastor Weber. Jetzt bitte ich die